Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank für den Kauf von Staatsanleihen sorgt weiter für Diskussionen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos warnte Bundesfinanzminister Schäuble die Länder im Euroraum davor, jetzt auf nötige Strukturreformen zu verzichten. Eine Botschaft, die vor allem an Griechenland gerichtet war. Dort wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Frankreich und Italien kündigten an, den eingeschlagenen Reformkurs fortzusetzen.
Davos auch am Tag 3 überschattet von Sorgen um den Euro. Die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums zwischen Hoffen und Bangen nach der Entscheidung der EZB.
Die EZB hat 1,5 Jahre Zeit gekauft für Reformen. Wenn die in Frankreich und Italien genutzt werden, dann überwiegen die Chancen. Ansonsten, wenn nicht gehandelt wird, sind die Risiken sehr groß.
Frankreichs Präsident Hollande fühlt sich in die Pflicht genommen und versichert, nein, dies sei nicht der Zeitpunkt, sich zurückzulehnen. Die Entscheidung der EZB darf uns nicht veranlassen, die Reformen auf die lange Bank zu schieben. Im Gegenteil, sie nimmt uns in die Pflicht. Wir müssen mehr wagen und das konsequent machen. Doch zum Stolperstein für die Eurozone könnten die Wahlen in Griechenland werden. Ein Sieg der Linksparteien, das Ende der Sparanstrengungen, ein Schuldenschnitt. Die Gesprächsthemen in den Foren. Im Fokus Finanzminister Schäuble.
Wenn Griechenland nicht selber auch Anstrengungen unternimmt, und das ist ein schmerzlicher Weg, Strukturanpassungen sind immer schmerzlich für die Bevölkerung. Wenn Griechenland glaubt, ohne Anstrengungen auf einen vernünftigen Weg zu kommen, dann wird sich das als Enttäuschung herausstellen.
Ein Ausscheiden aus dem Euro denkbar, vielleicht sogar unvermeidbar, sagen viele hinter vorgehaltener Hand, offen allerdings niemand.
Stellen wir mal vor, bei einer Bundestagswahl bekämen wir fortgesetzt Ratschläge aus anderen Ländern, was wir denn bitte zu wählen haben, damit andere Länder zufrieden sind. Ich glaube, das würden die Deutschen auch nicht gerne hören.
Bloß kein Öl ins Feuer gießen. Das Bemühen um Gelassenheit ist groß vor den Wahlen in Griechenland. Sehr glaubwürdig allerdings erscheint es nicht. Denn natürlich könnte ein Sieg der linken Parteien den Euro durchaus in Turbulenzen stürzen, die Eurozone vor eine neue Zerreißprobe stellen.
Das milliardenschwere Anleihekaufprogramm der EZB bleibt in Deutschland umstritten. Kritiker verweisen auf die Folgen für die Sparer und die Altersvorsorge. Über den Kauf von Staatsanleihen will die Europäische Zentralbank bis Herbst nächsten Jahres hunderte Milliarden Euro in die Wirtschaft pumpen. Schon jetzt werfen Guthaben und Lebensversicherungen durch die niedrigen Zinsen kaum noch Erträge ab.
In deutschen Wohnzimmern ist es eine wohlbekannte Szene. Ihre Unterlagen ausgebreitet, überlegen Kunden von Lebensversicherungen, wie viel bekomme ich wohl am Ende der Laufzeit? Eine Frage, die wegen der EZB-Politik an Brisanz gewinnt, denn Versicherungskonzerne legen das Geld ihrer Kunden vor allem in Anleihen an, für die es immer weniger Zinsen gibt.
Für den klassischen Versicherungskunden wird die Zentralbankpolitik bedeuten, dass er letztlich Vermögen verliert und in seiner Altersvorsorge mehr sparen muss, um im Alter den gewünschten und erwarteten Lebensstandard halten zu können.
Knapp 90 Millionen Lebensversicherungsverträge gibt es in Deutschland. Dazu kommen gut 16 Millionen Riester-Renten. Sie alle hängen am Zinsniveau, doch garantierte Zinsen und Überschussbeteiligungen sinken. Genauso wie die Zinsaussichten für Erspartes. Der Vorwurf der Branche, die EZB-Politik torpediere die Lieblingsanlageform der Deutschen.
Die europäischen Zentralbanken müssen immer auf Seiten der Sparer stehen und dürfen nicht die Seite wechseln und sich vor allen Dingen um die Schuldner in Europa kümmern.
Der Euro verlor heute im Verhältnis zum Dollar erneut an Wert. Exportstarken Unternehmen hilft das kurzfristig. Wirtschaftsverbände halten das Signal des Billiggeldes dennoch für falsch.
Wir machen ein großes Fragezeichen daran, ob diese auch gefährliche Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt wirklich notwendig gewesen ist. Denn die EZB kann am Ende die Probleme nicht lösen.
Allein Börsenkurse steigen und steigen, der DAX auf neuem Allzeithoch. Hier Geld anzulegen bedeutet jedoch auch mehr Risiko.
Bundeskanzlerin Merkel hat ihr Angebot an Russland für eine Wirtschaftskooperation bekräftigt. Sie könne sich Gespräche zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Union vorstellen. Bedingung sei, dass die Probleme mit der Ukraine gelöst seien und das Waffenstillstandsabkommen von Minsk eingehalten werde. Merkel erläuterte ihre Vorstellungen während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Renzi in Florenz. Sie hatte gestern bereits in Davos den Vorschlag eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes ins Gespräch gebracht. In der Ostukraine gehen die Kämpfe zwischen Armee und Separatisten allen diplomatischen Bemühungen zum Trotz weiter. Nach neuesten UN-Angaben sind seit Ausbruch des Konflikts mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen, 260 alleine in den vergangenen 9 Tagen. Auch heute wurden wieder heftige Gefechte gemeldet, unter anderem am bereits völlig zerstörten Flughafen von Donetsk. Separatistenführer Sachatschenko kündigte eine neue Großoffensive an. Es werde von seiner Seite zudem keinen Anlauf für neue Waffenstillstandsgespräche geben. Änderungswünsche der Union beim gesetzlichen Mindestlohn belasten das Klima in der Großen Koalition. Wirtschaftspolitiker von CDU und CSU kritisieren vor allem den bürokratischen Aufwand. Die SPD lehnt Lockerungen ab. So seien die Regelungen in der Reinigungsbranche zuletzt massenhaft umgangen worden, sagte Arbeitsministerin Nahles dem Hamburger Abendblatt. Putzhilfen bekämen zwar auf dem Papier häufig den Stundenlohn von 8,50 Euro, müssten dafür aber einige Stunden mehr arbeiten.
Dauerbaustelle Mindestlohn. Seit der Einführung kritisieren Arbeitgeber den bürokratischen Mehraufwand. Bis zu einem Lohn von knapp 3.000 Euro müssen Arbeitszeiten in mehreren Branchen dokumentiert werden. Doch kaum jemand verdient mit 8,50 Euro die Stunde solch ein Monatsgehalt. Zu viel Bürokratie, sagt auch der Wirtschaftsflügel der Union und fordert Korrekturen.
Also Ministerin Nahles ist mit ihrem Verordnung zum Mindestlohn eindeutig übers Ziel hinausgeschossen. Wir merken jetzt, nachdem der Mindestlohn in Kraft getreten ist, dass die Dokumentationspflichten eindeutig zu straff gefasst sind.
Weniger Dokumentation beim Mindestlohn. Arbeitsministerin Nahles lehnt das ab.
Ich rate jetzt allen mal, die Kirche im Dorf zu lassen. Wir werden den Mindestlohn umsetzen und auch kontrollieren. Dafür brauchen wir eben aber auch Dokumente, die das belegen können, dass die Menschen wirklich auch 8,50 Euro für die Stunde, die sie gearbeitet haben, bekommen.
Unterstützung bekommt Nahles aus der Opposition. Die Union will auch bei Minijobbern weniger Dokumentationspflicht. Falsch, sagen die Grünen.
Weil gerade beim Minijob ist ein Unterlaufen des Mindestlohns leicht möglich, wenn die Leute nämlich deutlich länger arbeiten als eigentlich vorgesehen. Und deswegen muss festgehalten werden, wann haben sie angefangen zu arbeiten, wann haben sie aufgehört.
Der koalitionsinterne Streit beim Mindestlohn droht zu eskalieren.
Für die Sozialdemokraten ist der Mindestlohn einer der wichtigsten Erfolge in der Großen Koalition. Daher wollen sie keine Korrekturen zulassen. Gleichzeitig stellt inzwischen aber auch die Kanzlerin den bürokratischen Mehraufwand beim Mindestlohn in Frage. So dürfte der Wirtschaftsflügel der Union den Druck in den nächsten Wochen und Monaten weiter erhöhen.
Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen in Stuttgart und Hamburg haben heute für Verzögerungen bei der Abfertigung gesorgt. In Hamburg-Fuhlsbüttel standen während des Streiks mehr als 50 Abflüge auf dem Flugplan. 4 davon wurden gestrichen. Lange Warteschlangen gab es auch in Stuttgart. Flugausfälle und Verspätungen habe es aber nicht gegeben, so ein Sprecher. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten des Sicherheitsgewerbes mehr Geld.
Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG sind am Nachmittag in Frankfurt am Main ergebnislos abgebrochen worden. Im Mittelpunkt der Gespräche stand eine Forderung nach einer Einmalzahlung und einer Lohnerhöhung um 6%. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft lehnt die Angebote der Bahn als zu niedrig ab. Ob die Gewerkschafter in einen Streik treten, soll sich nächste Woche Dienstag entscheiden.
Der saudische König Abdallah ist in der vergangenen Nacht gestorben. Damit kein Machtvakuum entsteht, hat sein Halbbruder Salman bereits die Herrschaft übernommen. Saudi-Arabien ist eine islamisch-konservative Monarchie. Die Scheichs haben mit dem Wahhabismus eine strenge Auslegung des Islam etabliert. Aufgrund der großen Reserven stützt sich die Wirtschaft ganz auf das Ölgeschäft. Das Land ist Verbündeter der USA. Gemeinsam kämpfen beide gegen die IS-Terrormiliz.
Schon wenige Stunden nach seinem Tode wurde der Monarch, wie in der arabischen Welt üblich, zu Grabe getragen. Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt hatten sich in der Hauptstadt Riad eingefunden. Abdallahs Halbbruder Salman soll nun das Land führen. Der 79-jährige bisherige Verteidigungsminister gilt als wenig reformfreudig. Wir werden für unser Land seine Mission zu Ende führen, wenn uns Gott mit dieser Ehre betraut. Das ist in seinem Sinne und in dem aller Muslime. Als König Abdallah 2005 König wurde, begann er kaum wahrnehmbare Reformen, die aber niemals die absolute Monarchie in Frage stellten. Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, das Frauen das Autofahren verbietet. Wenn eines trotzdem tut, wie die Aktivistin Madia Al-Agrouche, dann droht ihr Gefängnis. Menschenrechte werden mit Füßen getreten, Hinrichtungen finden regelmäßig statt, Kritiker werden ausgepeitscht, wie der Blogger Raif Badawi am 9. Januar. Die wahhabitischen Religionsgelehrten, die den Islam ultrakonservativ auslegen, haben eine Macht, an der selbst der König nicht vorbeikommt. Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Königshaus und Moschee ist die eine Säule der saudischen Herrschaft, die andere das Bündnis mit den USA. Sie geben Saudi-Arabien militärischen Schutz und haben dafür fast ungehinderten Zugriff auf das saudische Öl. Viele Saudis hegen Sympathien mit Al-Qaida und dem Islamischen Staat. Reiche Geschäftsleute haben mit ihrem Geld die Gotteskrieger in Syrien unterstützt. Dass König Abdallah die Finanzströme aus seinem Land zu den Terroristen nicht unterbinden konnte, wurde ihm bis zuletzt vorgeworfen. Terrorismus, Jugendarbeitslosigkeit und wachsende milliardenschwere Zuwendungen für die auf mehrere 10.000 Mitglieder angewachsene Königsfamilie. Dem neuen Regenten stehen schwere Zeiten bevor.
Mehr zum Machtwechsel in Saudi-Arabien und zu dem neuen Mann an der Spitze des Landes finden Sie bei uns im Netz auf tagesschau.de. Dresden erinnert in diesen Tagen an die Bombenangriffe der Alliierten im Februar 1945. Wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die barocke Innenstadt zu großen Teilen zerstört. Zum 70. Jahrestag der Bombardierung gestaltete der Künstler Yadigar Azizi ein Rundum-Panorama. Die Ausstellung Dresden 1945 soll von nun an jährlich rund um den Gedenktag zu sehen sein. Kombinierer Erik Frenzel hat im japanischen Sapporo seine Siegesserie fortgesetzt. Er gewann den ersten von zwei Weltcups und baute damit seine Führung im Gesamtweltcup aus.
Auch im fernen Osten ist der Sachse nicht zu stoppen. Bei schwierigen winterlichen Bedingungen lag Frenzel nach dem Springen auf Platz 6 47 Sekunden hinter dem Sprungbesten, dem Japaner Yoshito Watabe, der auf der 10-Kilometer-Strecke keine Rolle mehr spielte. Olympiasieger Frenzel konnte sich kurz vor dem Ziel mit dem Norweger Jan Schmid vom Feld absetzen. Seinen letzten Gegner schüttelte er dann im Zielsprint ab. Platz 3 ging an den Norweger Klemetzen. Zweitbester Deutscher wurde Johannes Rützig als Fünfter. Durch diesen Erfolg verteidigte Erik Frenzel seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 24. Januar.
Morgen überquert uns ein Tiefausläufer mit Schneefällen von Nordwest nach Südost. Stellenweise können da bis zu 10 cm Neuschnee zusammenkommen. Heute Nacht rieselt vor allem am Erzgebirge und südlich der Donau etwas Schnee. In der Früh breiten sich von Nordwesten neue Schneefälle aus, die am Tag Richtung Südosten ziehen. In den westlichen und nordwestlichen Niederungen ist Schneeregen oder Regen dabei. Im Nordwesten lockert es später teilweise auf, an der Nordsee gibt's aber noch einzelne Graupel oder Schneeschauer. Der Wind weht mäßig bis frisch, in den Hochlagen starke bis stürmische Böen. Heute Nacht 0 Grad an Oberrhein und Inn, sonst minus 1 bis minus 6 Grad. Am Tag Werte zwischen minus 2 Grad im Erzgebirge und plus 5 Grad an der Nordsee. Am Sonntag im Norden trocken und zum Teil freundlich, sonst fällt gebietsweise Schnee. An Rhein, Main und Mosel auch Schneeregen. Auch in der neuen Woche gibt's viele Wolken, ab und zu Sonne und regionale Schneefälle. In den Niederungen zum Teil auch Regen.
Um 21.45 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Mehr Handel für den Frieden, Merkels Angebot an Putin und Besuch am Ort des Schreckens. Wie eine Reise nach Auschwitz junge Auszubildende verändert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.